leg los, ne? Ist das her? Ja, ja, es geht. Ja, liebe Zuhörerinnen und mal ausnahmsweise liebe Zuhörer auch. Schön, dass ihr da seid. Schön vor dem Kamin hier. Der Raul hat sich einen neuen Kamin zugelegt.
Ah, ist das schön. Ist das schön warm hier?
Oh, es ist gemütlich hier.
Tja, das geht auch so, ne? Ja.
Und ja, Raul, du bist mal heute wieder mit dem Thema dran. Dran.
Ja, genau. Ich habe ja meine letzten Themen zusammen mit Hank abgefeiert. Ach. Und jetzt wieder in der Stammformation. Und ich wollte euch ein Thema vorstellen.
Sollen wir mal ein Schädel Holz in den Kamin reinwerfen?
Ja, bitte mach.
Ja, mach ich.
Ja. Ein Thema vorstellen, was, glaube ich, sogar von einem unserer Hörer gewünscht wurde. Und dachte ich, ja, kannst du gerne mal aufnehmen.
Von dem einen.
Nee, von dem anderen.
Ja. Ach so, der anderen.
Ja. Und zwar, der Titel lautet Angry Young Man, als der Blues den Rock erfand. Wir steigen, also guck nicht so entsetzt, Stefan.
Nein, gar nicht. Ich bin wirklich gespannt.
Wir steigen tief ein in die Entstehung der Rockmusik. Eine für mich der spannendsten Artikel in der Rockmusik. Und es ist natürlich ein äußerst komplexes Thema und da wird jeder seine eigene Meinung zu haben.
Auf jeden Fall.
Deswegen wird das hier keine wissenschaftliche Doktorarbeit, aber ich denke mal ein guter, brauchbarer Einstieg, den man dann gerne auf Partys dann auch verwenden kann beim Smalltalk. Das ist nämlich die gute Nachtgeschichte, die die Mutter ihrer Tochter erzählt oder ihren Kindern erzählt, wenn die Kinder fragen, du Mama, wie ist denn nochmal der Rock entstanden? Und dann erzählt die Mutter genau die Story, die ich jetzt vorerzähle.
An der Nähmaschine.
Meine gute Nachtgeschichte.
Schön, da freue ich mich. Allerdings, so, wenn ich diese Geschichte meinen Kindern erzählen will, die meisten, sie denken, willst du nicht was von dem lesen oder lieber auch.
Du krankest
unser Rock ist tot, hast du mal gesagt. Rock stinkt, hast du mal gesagt.
Rock ist tot und stinkt, ja.
Da sagen meine Kinder dann Opa zu mir.
Ja.
Oh.
Ja.
Aber nee, also. Rock lebt, wir wissen es.
Was noch zu beweisen wäre.
Ey, Vorsicht.
Haben wir doch bei der letzten Sendung noch gehört.
Achso, stimmt. Ja, ja, okay, ja. Also, aller Anfang war der Blues. Und aus dem Blues entwickelte sich der Rhythm and Blues. Und dann kam der Rock'n'Roll. Und dann kam schließlich der Rock. Und der Rock ging dann irgendwann über zu Hard Rock und zu Metal. Das ist so ungefähr der rote Faden, in dem wir uns heute bewegen. Bitte?
Und Punkrock.
Und Punk, ja, Punk habe ich vergessen. Stimmt, sorry, ja. Was ist der Blues? Die Definition des Blues. Der Blues ist eine vokale, instrumentale Musikform, die sich in der afroamerikanischen Gesellschaft so um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert entwickelt hat, insbesondere in den Süden der USA. Und heutzutage kann man eigentlich klar sagen, dass der Blues die Wurzel eines Großteils der populären nordamerikanischen Musik bildet, also Jazz, Rock'n'Roll, Soul sind nah mit dem Blues verwandt. Und wenn man will, kann man natürlich auch im Hip-Hop Einflüsse des Blues hören. Also eine ganz ursprüngliche, wichtige Musikform, die uns, denke ich, alle drei auch hier beeinflusst hat und einer der Gründe ist, warum wir diesen Podcast machen.
Unter anderem, ja.
Ja. Mhm. Bluesform, was ist das? Es gibt insgesamt die bekannteste Bluesform, ist die 12-taktige Bluesform, hat jeder von uns bestimmt schon mal gehört, wird dann meistens mit 3 Akkorden gespielt, insbesondere auf der Gitarre. Und das Wort Blues, ja, kommt aus dem Englischsprachigen für eine I've got the blues. Ich bin traurig, melancholisch, mir geht's einfach scheiße, sagen wir es mal so. Daher leitet sich das Wort Blues ab. Und der frühe Blues hatte eine lose Erzählform, da hat man halt dann sich selbst begleitet, meistens an der akustischen Gitarre und hat dann seine Storys erzählt und die waren natürlich in erster Linie stark geprägt vom Thema Rassendiskriminierung, ne, in den Südstaaten der USA zu dieser Zeit und auch später und jetzt auch noch. Es ist auf jeden Fall immer wieder ein aktuelles Thema. Aber es ging natürlich auch um so Sachen wie Liebe, Sehnsucht, Eifersucht, Begierde, alles, was auch heutzutage noch so einen guten Rocksong, denke ich mal, ausmacht, oder? Die bekanntesten Vertreter des frühen Blues, da gibt es einen ganz großen Namen, Jim Blues 30er.
Es gibt so viele. Ja, ich würde Skip James sagen, aber du meinst einen anderen.
Ich meine Robert Johnson. Der Robert Johnson, haben sich eigentlich fast alle, zumindest britischen Bluesmusiker, drauf bezogen. Auf den Robert Johnson, der in den 30er Jahren, ich glaube Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre aktiv geworden ist. Er war nicht sehr lange aktiv. Er ist nämlich tatsächlich im berüchtigten Alter 27 gestorben und sein Tod ist, glaube ich, auch nicht ganz geklärt. Jedenfalls hat er auch wenige Aufnahmen in den 30ern gemacht. Es gibt ganz wenig von ihm, was überliefert ist, aber das hat tatsächlich dazu geführt, dass der Name Robert Johnson einen geradezu legendären Ruf auch gerade in der Entwicklung der Rockmusik hat. Dann kommen wir schon zu den 40er und 50ern. Viele Afroamerikaner sind aus dem Süden der Staaten dann in solche Städte wie Chicago und Detroit migriert, sage ich mal. Und gerade in Chicago wurde dann der sonst so spezielle Südstaaten-Blues, der Country-Blues, weiterentwickelt. Und er wurde natürlich mit einer ganz zentralen Entwicklung, die auch die Rockmusik nachhaltig beeinflusst hat, geprägt. Der Strom kam hinzu. Ja? Es kam zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal elektrische Verstärker, elektrische Gitarren hinzu. Die machten dann aus dem Blues den Rhythm and Blues. Und der hat dann zu solchen Künstlern geführt, die, denke ich, viele auch heute noch kennen. Muddy Waters, John Lee Hooker, Howlin' Wolf, T-Bone Walker oder auch Jimmy Reed. Jimmy Reed, ein ganz großer Einfluss auch für die Rolling Stones, die sich stark auf ihn bezogen haben. Und das steigen wir hier auch direkt mal mit dem ersten Titel an von Muddy Waters. Das ist einer der bekanntesten frühen Rhythm and Blues Titel überhaupt aus dem Mai 55. Und dieser Titel präsentiert einen Riff, den man später Dutzend Male, tausend Male in vielen Stücken gehört hat. Es ist der Riff von Manish Boy. Bitteschön.
Da hören wir ein.
Oh yeah. Yeah. Woo! Yeah. Now when I was a young boy, at the age of five, my mother's style gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. I spell him H-I.
Bekannt, ja,
ne?
In der Tat, sehr, sehr berühmte Riff.
Sehr berühmt,
Riff.
Ja.
Und ja, und diese, das ist wirklich diese Alternieren zwischen diesem Riff und dann tatsächlich in dem Moment, wo er singt, wird nicht gespielt. Das ist schon sehr besonders. Ja, kennt man, ne? Das ist wirklich ein ganz großartiges.
Wir sind 55.
Ne? Ich glaube, die Abgrenzung zwischen Blues und Rhythm and Blues ist ohnehin super schwer, auch ja, da bestimmte Trennlinien zu machen, ist, glaube ich, nutzlos. Klar ist auf jeden Fall, dass die Entwicklung seit den 20ern ja letztlich über, was weiß ich, Künstler wie Bessie Smith und viele Frauen auch, die den Blues gesungen haben, bis hin zu Big Mama Thornton und, also mit der originalen Version von Hound Dog, ich habe es irgendwann auch mal erwähnt, ist das ein super spannendes Feld und die Ursuppe dessen, was eben den Rock ausmacht und woraus es gekrochen ist. Du hast mal ein Lied vorgestellt, was von einigen als das erste Rock'n'Roll-Stück gesehen wird. Da gibt es natürlich auch wieder tausend Beispiele. Es ist ein super spannendes Feld, wo man auch bei den bekannten Leuten, auch wie Howling Wolf und wer auch immer sonst eine Riesenrolle gespielt hat, auch viele unbekannte tolle Lieder entdeckt oder auch Coverversionen, die die wiederum gemacht haben und. Also, Also spannend.
Genau. Deswegen, ich erinnere an meinen Einstieg, wie gesagt, das ist eine Version der möglichen Gute-Nacht-Geschichten, die man erzählen kann.
Absolut.
Ne? Ja. Und wir haben tatsächlich hier, wenn wir weitergehört hätten, hätten wir in der Textzeile das Wort, den Begriff Rolling Stone vernommen und jetzt könnt ihr euch auch denken, woher die Rolling Stones ihre Inspiration hatten.
Aha.
Jo. Viele Rockbands der 60er Jahre, gerade eben auch in Großbritannien, haben dann auch den Blues als Basis für ihre Musik genommen und dann interessanterweise diese Musikform wieder reimportiert in die USA. Stichwort British Invasion. Haben das Ganze dann eben mit einem gehörigen Schuss von Aggressivität versehen. Und diese Angry Young Men, die das reimportiert haben, waren unter anderem natürlich Alexis Corner, wobei der schon etwas älter war. Das war einer, der für die Stones ganz wichtig war, den Eric Clapton unvermeidbar hier an dieser Stelle, die Yardbirds, Alvin Lee, John Mayall, Rory Gallagher mit Taste spielten einen harten, elektrifizierten Blues, der aber immer noch nicht das darstellte, worauf ich eigentlich nämlich hinaus will. Wir wollen zum eigentlichen Rock, so wie wir ihn heute verstehen. Und da sind wir tatsächlich bei einem Beispiel, was ich aber dann rausgenommen hatte. Ich wollte in der Tat jetzt die Rolling Stones spielen, um mal zu gucken, was haben die Engländer aus dem Blues denn gemacht?
Du kannst ja die Coverversion von Come On zum Beispiel, von Chuck Berry, ja, ist eine schöne Version von den Stones, aber es ist eben klar, das kam nicht von den weißen Jungs aus England, das kam natürlich aus einer ganz anderen
Ecke. Genau. Es war dann immer etwas ungelenkt nachgespielt. Ne?
Ich finde die Version sehr, sehr schön, aber das Original ist einfach noch anders.
Ja, ganz recht, ja. Ich wollte Little Red Rooster spielen. Ja. Ne? Hätte man auch nehmen können. Aber ich habe mich dagegen entschieden.
Aber Willie Dixon dann, ne? Also,
ja, auch, ganz recht. Ja, ja, genau. Und nämlich möchte ich um das Beispiel euch darzubringen, was haben die Engländer aus dem Blues gemacht? Für mich die beste britische Bluesband der 60er. Jetzt fällt der Name. Peter Green. Peter Green and Fleetwood Mac. Die ersten drei Peter Green, Fleetwood Mac Alben sind für mich bester britischer Rockblues und die haben schon diese Urwüchsigkeit teilweise schon verfeinert und haben unter anderem einen riesen Instrumentalhit Ende der 60er gehabt. Albatross soll dann angeblich wieder John Lennon zu Sun King auf Abbey Road inspiriert haben. Also das heißt, da betreten wir schon wieder andere Ebenen, aber ich möchte in dem Moment erstmal bei Fleetwood Mac da stehen bleiben und von ihrem Debüt einen Titel spielen, der heißt I Loved Another Woman.
Machen wir.
Großartiges Stück, ja.
Peter Green, der Gitarrengott. Hm?
Leider 2020 verstorben.
Ja.
Und man hat das gar nicht auf dem Schirm, wenn man die 70er Fleetwood Mac sich vergegenwärtigt, ja, dass es doch auch anders losging.
Ja, genau, genau, genau. Peter Green hat übrigens auch in den 70ern zwei, drei sehr originelle Soloalben veröffentlicht. Das ist heute fast vergessen. Peter Green, wie gesagt, ein Gitarrengott, er hat hier auch gesungen. Fleetwood Mac hatten auch zu dem Zeitpunkt schon wie später dann auch, andere Sänger. Also es gibt auch andere Musiker, die dort zugehören, die ein anderes Bild vielleicht auch noch vom Bluesrock von der frühen Fleetwood Mac abgeben, aber die Blues-Sachen von Peter Green gefallen mir persönlich am besten. Das war ein fantastisches Beispiel für sein feines, sensibles, geschmackvolles Gitarrenspiel.
Ja,
auch. Ja. Und wir springen wieder kurz in die USA. Dieser neue elektrische Blues wurde natürlich auch wieder von vornehmlich meistens weißen amerikanischen Rockmusikern übernommen. Da nennen wir mal die bekanntesten Butterfield Blues Band, natürlich Kenneth Heath, die auch in Woodstock aufgetreten sind, Johnny Winter. Die haben dann ihre verschiedenen Spielarten des Bluesrock entwickelt und an dieser Stelle eine unserer Lieblingsband nennen wir auch mal The Doors und Jim Morrison, die dann auch vom Blues beeinflusst wurden auf ihrem Debüt, denke ich, und ganz klar auch zu hören auf ihren letzten beiden Alben Morrison Hotel und L.A. Woman. Die treibende, spannende, originäre Musik Mitte der 60er in England war aber tatsächlich nicht so stark Blues-infiziert. Also an dieser Stelle wird es jetzt ein bisschen spannend, was ich jetzt hier konstruiere. Ich hoffe auf eure Hilfe. Sondern meiner Ansicht nach mehr direkten Bezug zum Rock'n'Roll, nämlich der Beat, die Beat-Musik. So, also inspiriert von Rock'n'Roll und der Skiffle-Musik. Und da gab es zwei ganz große, wichtige Bands, von denen ich zumindest weiß, eine liebt Jim sehr. Das sind die Animals mit Eric Burdon und das andere sind natürlich Them mit Van Morrison. Die haben eigentlich damals so das präsentiert, ne, was so in der Rockmusik möglich war. Wir sind jetzt so im Jahr 64, 65, 66,
genau.
Oder?
Und also 65 vor allen Dingen, aber wie gesagt, ab 64, glaube ich. Und das ist schon verdammt früh gewesen. Ich meine, gut, die Beatles gab es schon, aber das war ein anderer Schuh. Und hier hat der Blues halt noch regiert.
Genau. Das ist auch die Stones eher irgendwie, es hängt irgendwie alles miteinander zusammen, aber irgendwie dann doch nicht. Ne? Also ich, für mich ist die Beatmusik irgendwie ein abgeschlossenes Kapitel.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also es gibt auch heute, da werde ich irgendwann mal eine Sendung zu machen, es gibt eine Menge aktuelle Beatbands, die vor allen Dingen erstaunlich gute neue Songs machen in dem Beatgewand, ohne dass es jetzt abgekupfert ist. Klingt aber wie Beatles heute aus ihrer Beatphase, nicht die späten Sachen.
Okay, Beatphase, Beatles meinst du die ersten drei, vier Alben?
Genau. Aber da gibt es spannende Sachen, aber das Spannende an Them, da will ich jetzt auch nicht vorgreifen, ist ja, dass es ein Konglomerat wurde aus fast souligen Anklängen, aus viel Blues, aus Garage und Rock.
Ja, genau.
Also, auch viele Coverversionen.
Jetzt sind wir tatsächlich, jetzt hier, jetzt kommt der Höhepunkt, Stefan, des Podcasts, weil jetzt wird es so richtig spannend.
Das ist schon sehr spannend.
Ab jetzt wird der Film gut.
Und zwar,
ich hoffe, es endet auch schön.
Es geht um, jetzt kommt pure Magie. Jetzt sind wir im Jahr 66, 67, zwei Jahre, die für uns beide, Jim, ganz besonders sind.
Das ist ja die Magie.
Ja, genau. Und zwar, es betreten zwei Künstler, zwei Acts, die Rock'n'Roll-Bühnen dieser Welt, die ganz stilprägend werden, nämlich das sind Cream und das sind die Jimi Hendrix Experience, die ich, ihr nickt beide, I'm happy. Wenn man eine Zeitreise machen könnte, dann würde man das vielleicht besser nachvollziehen, als wenn man das jetzt 50 Jahre, 60 Jahre später hört, was wir gleich hören werden. Aber damals so jemand wie Cream und sein Debütalbum so hart und so konsequent gespielt. Ne?
Ich glaube, es waren nur drei Leute, oder?
Waren nur drei Leute, ja. Genau. War für das Jahr 66 sehr außergewöhnlich und schlug ein wie eine Bombe, kann man so sagen. Also Debüt von Cream. Und kurze Zeit später, im Jahr 67 dann, ich glaube das Album ist November, Dezember 66 sogar aufgenommen worden, kam das Debüt von der Jimi Hendrix
Experience raus. Wieder nur drei Leute.
Ja, wieder nur drei Leute. Ja.
Aber unglaubliche Energie.
War nicht allein.
Das Debüt heißt Are You Experienced? Auch, ja. Und da hatte dieser bluesige Rock eine neue Energie, neue Aggressivität erlangt, bringt das zum ersten Mal so richtig deutlich auf den Punkt. Und wenn man das vergleicht mit dem, was Fleetwood Mac und Muddy Waters eben gespielt haben, steigen wir jetzt mal ein mit einer Zeitenwende, meiner Ansicht nach. Und das ist von der Jimi Hendrix Experience der Titel Manic Depression.
Searching my soul, I know what I want, but I just don't know how to go about getting it. Feeling, sweet feeling, drops from my fingers. Manic depression is capturing my soul.
Na, jo. Habt ihr auf die Gitarre gehört?
Ja, wir haben jetzt ja noch einen Ausschnitt gehabt, wo seine Solo-Geschichten gar nicht so zum Tragen kommen. Aber da war die Welt dann anders als zuvor.
Ja.
Und man kann wirklich klar sagen, also auch wenn man, es gibt ja diverse Dokus, aber es gab neulich eine Doku auf Arte über Jimi Hendrix und als der dann in England, da hat er ja seinen großen Erfolg gezündet und dann kamen die ganzen Rockgrößen da in die Konzerte und haben es nicht fassen können, was der da macht. Und die waren völlig baff und das ist absolute Sensation und also ich gehöre ja zu den Leuten, die sagen, der hat auch eine gute Stimme gehabt. Es gibt welche, die sagen, war total limitiert, aber zu der Musik hat das super gepasst. Und wenn er dann wirklich losgelassen hat und seine völlig irren Soli gespielt hat, das insgesamt auch so ein warmer, toller, sehr bluesiger Sound tatsächlich, aber absolut die Zukunft des Rock dann.
Ja, ja, ja. Ja, also ich, für mich gibt es zwei große Jimmy, also wenn man dann, das sind Jimmy Page und Jimi Hendrix, ich denke, das sind die großen Gitarristen der Rockmusik, muss ich sagen, die wirklich auch nicht nur talentiert waren, die wirklich auch mit was ganz Neuem kamen. Was ich hier gut finde, ist tatsächlich auch, wenn man ein bisschen die Geschichte von Jimi Hendrix kennt, diese Musik trennt sich nie von der Afro-Szene letztendlich. Ne? Die kommen immer wieder und bringen immer was Neues. Aggressivität, finde ich, ist nicht da zu finden. Also ich finde, diese Musik erlebe ich nicht als aggressiv.
Oh.
Also ich finde, das ist trotzdem sehr gut für heutige Verhältnisse, wo man, wir blicken natürlich, also je nachdem, welche Perspektive. Ich denke schon, dass du recht hast, wenn man in den 60er war, dann wow, das ist jetzt aus unserer, vielleicht muss ich mal das korrigieren, aus unserer heutigen Perspektive, du hast am Anfang gesagt, wodurch wir schon alles gegangen sind und wie härter immer der Rock wurde, das hier ist eigentlich noch ganz dezent eigentlich.
Zupackend würde ich es eher nennen, weil er mit seiner Art dieses ganzen, also dieser ganze Sound, diese Soundidee von diesen drei Leuten, die ja nur da waren, die auch sehr gut untereinander da abgemischt waren. Ich meine, wie gesagt, die Platte ist 1000 Jahre alt. Das hat eine total klasse Energie gehabt und ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt in dem Sinne hart ist, nur es war einfach neu und wenn du dann in die Solo-Teile noch reingegangen bist, das hat die Leute dann total weggetragen und war einfach anders.
Ja,
und er ist ja auch totaler Virtuose gewesen, der hat ja also wirklich auch nicht immer hingeguckt, wenn er da gespielt hat und der hat wirklich irre Sachen gespielt.
Also das Tolle an Jimi Hendrix finde ich, der ist nicht nur wahrscheinlich der beste Rock Gitarrist oder einer der besten Rockgitarristen, die es jemals gab auf diesem Planeten gewesen, sondern er war eben essentiell beteiligt an der Entwicklung der Rockmusik.
Das auf jeden Fall. Und wie Jim meinte, ich finde, der Sound, man darf nicht unterschätzen, wie sehr dieses Sound auch unterscheidet von dem, was es ist. Es ist einmal, was er spielt, aber dieses Sound, der Klar, das war die Zeit, wo die Fender auch Verstärker wirklich kamen. Und aber der hat daraus wirklich, muss man sagen, ein ganz eigenes Sound auch reingebracht. Und das wurde spät heute, wenn wir hören, das ist ja klar. Aber damals war das schon was Neues auf jeden Fall.
Ja. Und der Mann war ja auch gitarrenbesessen. Wenn man den Dokus glauben darf, ist er ja wirklich fast überall auch mit seiner Gitarre hinmarschiert und hat dann, wenn es ihm langweilig wurde oder wenn er einfach Lust drauf hatte, hat er dann ewig geübt und gespielt oder gejammt. Und die Art, wie er jetzt hier den Blues einzaubert, ist über diese drei Peoples, die das Ganze machen, völlig neu.
Wir könnten an dieser Stelle aufhören. Nein, es geht noch weiter. Die Gute-Nacht-Geschichte geht noch weiter. Es kommt nämlich jetzt, ich mache einen kleinen entspannten Schlenker. Wir sind jetzt meiner Ansicht nach auf der Stufe zur Entwicklung des Hard Rock. Wir sind im Jahr 67, haben wir gelernt. Und da gab es eine ganz spannende Entwicklung. Vor kurzem verstorben Jeff Beck hatte die, damals auch bekannter Studiomusiker bei den Yardbirds war er auch. Und er hat sich dann zusammengefunden mit einem damals nicht bekannten Sänger namens Rod Stewart. Kennt ihr Rod Stewart? Okay. Und hat dann, rhetorische Frage war das, und hat dann die Jeff Beck Group gegründet. Und diese Jeff Beck Group, glaube ich, Jim, kannst mich gerne korrigieren, haben es, glaube ich, auf zwei Alben gebracht. Ne? Auf dem einen Album ist so ein grüner Apfel oder so. Und haben meiner Ansicht nach versucht, diesen Rock jetzt weiterzuentwickeln in einer härteren Schiene, und meiner Ansicht nach sind die damit total untergegangen und gescheitert. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Jedenfalls, wenn man sich diese Alben, ich möchte alle Jeff Beck-Fans hoffentlich nicht verärgern, aber wenn man sich die Alben heute anhört, es klingt irgendwie es klingt irgendwie unausgegoren, noch nicht rund.
Es gab ja viele Soloplatten auch von ihm.
Ja, sehr viel später, genau. Aber da war der Drops schon gelutscht, sag ich mal so. Es geht nämlich um Led Zeppelin. Led Zeppelin sind fast zeitgleich an den Start gegangen mit einer ähnlichen Formation und Aufstellung und haben das einfach anders dargelegt und haben für mich die Tore zum Hardrock richtig aufgestoßen.
Aber auch nicht unbedingt der super einfache Einstieg gehabt. Ne? Die Musik war ja von Led Zeppelin erstmal brauchst du schon gewisse Gewöhnungsphase.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Also, das ist nicht so. Und heute ist es auch so eine Musik, man hört das, denkt ja, aber wenn man, das ist, was ich an Led Zeppelin wirklich unglaublich finde, ist, Die haben einen neuen Weg eingeschlagen, aber auch das hat auch jede Menge Mut auch erfordert. Ja.
Sie hatten natürlich auch oft bessere Songs als andere, und sie haben auch von den Instrumentalisten nicht unfähige Leute da in den Reihen gehabt.
Ja,
das Gesamtpaket hat dann irgendwie was Neues dargestellt.
Ja, genau. Also ich habe gelesen, dass so Leute wie Keith Richards oder George Harrison insbesondere überhaupt nicht angetan waren von Led Zeppelin. Ich weiß nicht, was Jimi Hendrix über die gesagt hat. Das hätte mich mal interessiert. Das habe ich nirgendwo gefunden. Aber da war ich schon mal bei einer für mich der großen Rockbands aller Zeiten überhaupt, möchte ich gerne auch von dem zweiten Album. Und zwar nicht A Whole Lotta Love. Das ist übrigens auch auf diesem Album drauf. Größter Hit wahrscheinlich von Led Zeppelin. Sondern ich möchte gerne den Titel Heartbreaker spielen. Und hier nochmal kurz Rückbesinnung, wir erinnern uns an Muddy Waters, ne? Wir sind dann gelandet bei den Stones und bei Fleetwood Mac und haben jetzt Jimi Hendrix gehört, und jetzt gehen wir noch eine Spur weiter, und zwischen dem ersten und dem jetzigen Musikbeispiel sind gerade mal 12, 13 Jahre vergangen. Bitteschön. I won't take long, just watch and see how the
Was für ein Sound, das ist wirklich unglaublich.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Das ist Hard Rock, ne?
Ja, aber sehr bluesig übrigens. Hm, ja, also das immer, passt ja. Also in diese, hm. Diese Reihe, die du da aufgemacht hast. Und tatsächlich, der Sound ist das Entscheidende irgendwie. Also wir haben jetzt wieder hier unsere netten Kopfhörerchen auf und hören jetzt nicht über nur so ein Mobilfon. Aber wenn man das mal irgendwie ein bisschen über so eine normale HiFi-Geschichte sich anhört, dann hat das eine unheimliche Tiefe auch. Und ist von der Struktur aber auch sehr clever gemacht. Und die Leute können was. Also das ist keine Stümpertruppe gewesen, alles andere.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, an dieser Stelle wird es einige geben, die sagen, also ich versuche ja jetzt gerade zu erklären, wir sind jetzt mit Led Zeppelin, bewegen wir uns Richtung Hardrock und dann geht es noch weiter. Es gibt aber bestimmt einige, die sagen, ein Moment, so war das nicht, da gibt es noch jemand anders, lieber junger Mann oder alter Mann, den du vergessen hast. Nämlich, ich rede über eine Band, die heute kaum noch jemand kennt, die haben ein paar Platten gemacht. Und die tatsächlich unter Kennern einen legendären Ruf haben. Und zwar ist das auf ihrem Debütalbum der Titel, den ich jetzt anspielen will. Das Debütalbum heißt Vincebus Eruptum. Und ich sehe da gerade jemanden, der sich freut.
Es kann nur Blue Cheer sein.
Ja, Blue Cheer. Blue Cheer werden tatsächlich heute als einer der ersten Vorbands des Proto-Metal definiert. Und sie haben tatsächlich, und jetzt machen wir einen eleganten Rücksprung zum Rock'n'Roll, ein Cover von dem von uns allen heiß verehrten oder einigen Eddie Cochran aufgenommen. Das ist der berühmte Titel Summertime Blues. Der Summertime Blues aus dem Jahr 56, ein klassischer Rock'n'Roll-Titel. Das, was tatsächlich Blue Cheer jetzt draus gemacht haben, hören wir jetzt und vergleichen das nochmal mit Led Zeppelin und dann gucken wir nochmal, inwiefern ich oder die anderen recht gehabt haben, wer denn da wichtig war. Ich denke, beides ist
68 oder wo sind wir jetzt hier?
Wir sind im Januar 68 jetzt, genau. Und das Album ist im November, Dezember aufgenommen worden. Jetzt geht's los. Hört euch diese Gitarre an.
Raise a fuss, Lord, I got to raise a holler about a working on summer just to try to earn a dollar. But Lord, I tried to call my baby, I tried to get a date. Sometimes I wonder what I'm gonna do, Lord, there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mama, papa told me, son, you got to make some money.
Fantastisch.
Ja?
Unglaublich.
Was sagt ihr? Ist das,
also ich muss einmal sagen, zu der Zusammenstellung bin ja. Ich bin richtig begeistert. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr stimmig und sehr schön in diese Geschichte, die uns erzählt. Also wirklich, passt wirklich sehr gut rein. Ich kenne die Band natürlich nicht. aber für mich sehr spannend, also ganz toll. Also auch diese Art, Gitarre zu spielen, dieses Sound auch nochmal. Also schon sehr gut, wirklich sehr gut produziert, aufgenommen. Ganz großartig. Also gefällt mir sehr gut.
Es ist,
Es gibt heute auch immer noch regelmäßig Reissues von Blue Cheer, also eine Gruppe, die ich immer schon verehrt habe und die tatsächlich so also die Speerspitze der frühen, ja, Hardrock, würde ich es nennen, aus unserem Blickwinkel, wenn du Heavy Metal sagst, ist das schon wieder ein anderer Stil. Aber mit einem sehr, sehr intelligenten Sound auch, ich meine, es wären auch nur drei Leute gewesen.
Okay.
Und
wie wir
super jetzt? Super viel Energie und alle drei Alben kann man sich super gut anhören.
Ja, wunderbar. Die haben nur drei Alben gemacht, ja?
Ich meine ja.
Okay.
Aber ich will jetzt hier keinen Unsinn reden. Also okay. Ich habe drei Alben von denen und ich meine, es gibt nicht mehr sehr viel, aber
so wie Rolling Stones, wie gesagt, auch. Also, man kann auf jeden Fall.
Lucia in dieser, ne, bei dieser Story kann man die gerne erwähnen.
Sehr schön.
Und ich habe den Begriff Heavy Metal noch nicht, bewusst nicht benutzt, Jim.
Kommt das jetzt noch?
Ja, also jein. Und zwar, da wir jetzt, darauf können wir uns alle einigen, im Beginn im Jahr 69, 70 des Hard Rock uns bewegen. Es gibt drei große frühe Hard Rock Bands, alle aus Briten. Das sind die eben erwähnten Led Zeppelin, das ist die Purple und die dritte sind Black Sabbath. Ozzy Osbourne und Co. Und ihr Debütalbum ist 1970 erschienen. Und irgendwie ist das tatsächlich jetzt erstmal das Ende auch dieses Kapitels von der ersten, das erste wichtige Kapitel meiner Ansicht nach von der Entstehung der Rockmusik. Und bevor ich dieses Kapitel eben schließe, möchte ich nochmal gerne auf Black Sabbath zum Abschluss gehen, um zu zeigen, was ist dann danach gekommen, was hat sich dann danach entwickelt und am Ende dieser Entwicklung, sagen wir mal 10 Jahre später, wir reden jetzt vom Jahr 79, 80, stehen wir dann irgendwann dann auch beim Heavy Metal und um dann nochmal zu gucken, wie man das Ganze etwas professioneller als Blue Cheer auf den Punkt bringen kann, ein Titel von Black Sabbath, ja?
Ich habe nur ganz kurz einen Einschub. Erstens, glaube ich, vergesst mal 3 Platten Blue Cheer. Es könnten auch mehr gewesen sein. Ich kann jetzt irgendwie nicht genau rekapitulieren, ob das irgendwelche Aufnahmen waren, die sie irgendwo aus den Archiven noch gekramt haben. Also es gibt 3 wegweisende Platten seit 68 und dann womöglich noch mehr. Ja, soweit, sorry.
Ja, und das Ganze jetzt heute noch abzurunden und den Ausblick auf das, was danach kam in den 70ern zu geben, ein Titel aus dem Debüt von Black Sabbath, nämlich Behind the Wall of Sleep.
Immer wieder schön Black Sabbath einfach.
Jetzt sind wir im klassischen Hardrock gelandet.
Und,
ne?
Und schön, dass es den unbewanderten Fan auch mal mit einem unbekannteren Stück jetzt ereilt hat.
Ja, ja, genau.
Die kleine Kleinigkeit, die ich ergänzen möchte, ist, es gibt eine Vielzahl von Compilations, die in den letzten Jahren mit so frühen Proto-Metal- bzw. Hardrock-Sachen rausgekommen sind. Brown Acid ist so eine Reihe, die haben glaube ich schon 15, 16, 17 Volumes. Es gibt noch viele andere. Und auch da gibt es viele Bands, die manchmal auch nur eine Single, die unheimlich gut ist, gemacht haben oder auch nur ein Stück da drauf hatten, die jetzt von irgendwelchen Plattensammlern zusammengestellt werden, zum Teil horrende Preise, wenn du die im Original-Vinyl haben willst. Und das ist schon eine sehr breite Szene, die dann losgetreten wurde, Ende der 60er, in den frühen 70ern dann eine super breite Hardrock-Szene sich entwickelt hat.
Ja, so, das war's. Also nochmal das Fazit sozusagen. Der Blues war essentiell für die Entwicklung der Rockmusik, Rhythm and Blues genauso und er zieht sich wie ein roter Faden von den Anfangstagen bis hin, ja, zu Heavy Metal durch. Und insofern könnt ihr euch vielleicht auch jetzt denken, wie ich zum Begriff kulturelle Aneignung.
Nee, ganz
stehe,
toll.
Ja. Irgendwie hängt nämlich alles zusammen, alles befruchtet sich gegenseitig und ja, das war meine gute Nachtgeschichte, die ich euch heute erzählen
ja,
wollte.
Da werden wir alle gut schlafen, ja, aber wunderbar. Sehr erfreulich.
Danke. Raul, vielen Dank. Also war für mich, du kennst mein Defizit in den Jahren, die du heute nochmal angesprochen hast. Also ich finde diesen Blickwinkel sehr spannend. Ich habe es tatsächlich noch nie so gesehen und bedanke mich sehr dafür, gerne, bei dir.
Ich habe eine kleine Ergänzung, die ich noch loswerden möchte, wegen der zwei Säcke Post, die deswegen wieder eingetrudelt sind bei uns. Ich habe damals bei der Neuseeland-Sendung gesagt, das Stück I Got You von Split Enz wäre von der LP Vajata. Es ist aber in Wirklichkeit natürlich von einer anderen LP, nämlich der True Colors, wie gesagt.
Hatte 1980. Ich dir damals auch gesagt, ne?
Ja, und was, wie gesagt, das haben viele nicht auf sich sitzen lassen.
Danke für die, genau, für die Leserbriefe, die wir immer wieder bekommen, oder Hörerbriefe, für die Fax, die wir auch regelmäßig bekommen.
So modern sind wir.
Absolut, genau.
Danke, dass ihr dabei bleibt, ja.
Ja, und vielen Dank für die tolle Sendung. Immer wieder faszinierend doch, wie facettenreich diese unglaubliche Podcast ist eigentlich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch noch einen schönen Tag, gute Nacht. Wir sagen bis bald, wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss.
Ciao. Ciao.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.